BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Weißblaue Geschichten. Anfang der 80er Jahre war es soweit. Die bundesdeutschen Fernsehzuschauer bekamen mit der von ZDF und ORF gemeinsam produzierten Fernsehserie Weißblaue Geschichten ein Bild von ihrem Land dargeboten, wie es sich sonst nur amerikanische Touristen imaginieren. Eine paradiesisch schöne Landschaft mit einem ungetrübt strahlenden Himmel darüber gewölbt, saubere Straßen und allzeit freundliche Menschen. Was für ein Idyll! Und mitten in dieser Kulisse agierte natürlich ein Paradebayer. Mit dem ganzen Charme seiner massigen Figur füllte diese Rolle Gustl Beyerhammer aus. Neben Walter Sedlmayr der prominenteste bayerische Volksschauspieler der damaligen Zeit. Doch anders als Sedlmayr, der für sich als Rollenfach den schwierigen Bayern, wie er selbst sagte, entwickelt hatte, war Beyerhammer eher der patriarchalische, oft gutmütige und seinem Mitmenschen zugewandte Typus, der, so wie im realen Leben auch, für seine Umwelt ein großes Herz hatte. Karl Obermeier ist in der Episode Der Retter in der Nebenrolle eines Landstreichers zu sehen. In die sonnige Postkartenlandschaft hineinplatziert, wirkt diese ganz und gar nicht ins Klischee passende, asoziale Figur trotz zerlumpter Kleidung sauber und seltsam feingeistig raffiniert. Zwischen ihm und Beyerhammer entspinnt sich ein Gespräch, im Laufe dessen letzterer hochpoetisch von seinem Traum erzählt, der von Palästen, goldenen Mülltonnen und Speisen wie im Schlaraffenland handelt. Obermeiers Frage, ob es dort nichts zu trinken gegeben habe, mutet geradezu valentinesk an. Und der weitere Dialog erinnert stark an Samuel Becketts Warten auf Godot, wenn er sich rasend schnell ins Absurde steigert. Beide sind gewappnet mit passenden Bibelzitaten und der eine wirft dem anderen vor, er habe ihn nicht an seinem Traum teilhaben lassen. Es kommt, wie es unter bajuwarischen Diskutanten am Ende kommen muss. Der liebe Gott muss für das Elend der Welt herhalten. Er wird vor seinen eigenen richterlichen Thron gezerrt. Die Schlussfolgerung der Debattierenden ist klar. Seit Jesus, der den Weg ins Paradies zu weisen wusste, gekreuzigt wurde, muss sich jeder selbst um sein Paradies kümmern. Ausgerechnet unter einem Kruzifix kommen sie zu diesen Ansichten, die allerdings schon nach wenigen Minuten ins Wanken geraten. Denn sie werden Zeuge der beginnenden Kreuzigung von Jesus. Beyerhammer glaubt, angetrunken wie er inzwischen ist, seine Chance gekommen zu sehen und schreitet mit Inbrunst ein. Was ihr nicht weiß, es ist eine Probe der Passionsfestspiele von Oberammergau. Der Jesusdarsteller bleibt allerdings in seiner Rolle und weist herrisch die römischen Legionäre an, den armen Mann laufen zu lassen. Mein Gott, wie leicht man doch den Lauf der Menschheitsgeschichte ändern könnte. Kann man aber nur theoretisch. Und das ist dann auch die Moral dieser rührenden Geschichte. Ausgestrahlt wurde sie am 2. Dezember 1984. Arsen und Spitzenhäubchen. Wo das Glück schon viel zu lange dauert, darf das Gift nicht fehlen. So auch bei diesen zwei liebenswerten, charmanten Ladies, Abby und Martha Brewster nicht, den Josef Kesslerings Arsen und Spitzenhäubchen einfach mal ein gutes Dutzend vereinsamter Männer mit Gift gen Himmel befördern. Selbstverständlich haben die beiden Damen nicht das geringste Schuldbewusstsein. Nächstenliebe einmal anders. Zu ihrem Verdruss entdeckte Neffe Mortimer, ein Theaterkritiker, was Abby und Martha klammheimlich hinter seinem Rücken treiben. Der geistig zurückgebliebene, persönlichkeitsgestörte Jonathan, der sich für Präsident Theodore Roosevelt hält, schaufelt im Keller die Gräber für die Herren. In seiner Wahnvorstellung geht er allerdings davon aus, dass er als US-Präsident den Panama-Kanal aushebt. Das 1941 am Broadway uraufgeführte Stück machte den bis dahin erfolglosen Autor Joseph Kesselring über Nacht berühmt und reich. 1944 kam es in der Verfilmung von Frank Capra unter anderem mit Cary Grant in einer der Hauptrollen in die Kinos und avancierte in den Jahren darauf zum Filmklassiker. Wen wundert es, dass man am Münchner Residenztheater auf diese Erfolgsgeschichte setzen wollte? Die Premiere der Inszenierung von Rolf Stahl wurde mit Ruth Drexel, Annemarie Wernicke, Karl-Heinz Kräkamp und Karl Obermeier als Jonathan Brewster zu einem Highlight der Theatersaison 1984-85. Obgleich man das Wagnis einging, nach rund 15 Jahren das Stück, das damals mit Therese Giese und Grete Mosheim erfolgreich aufgeführt worden und sicher noch vielen Münchnern mit dieser Starbesetzung in Erinnerung war, wieder zu inszenieren. Der Erstaufführung im Cuvilliés-Theater am 11. Mai 1984 folgten 56 weitere Aufführungen. Ein wahrer Publikumserfolg. Aber beinahe typisch für das Residenztheater in dieser Zeit, was beim Publikum ankam, schmähten die Theaterkritiker. Für sie war das Stück selbst schon angestaubt und Ruth Drexel und Annemarie Wernicke wurden allzu hart beurteilt, obwohl man sie nicht mit Giese und Mosheim verglich. Karl Obermeiers Darstellung wurde indes wohlwollend aufgenommen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, Karl Obermeier stampft als Jonathan Brewster mit wunderbar weichen Knien und einer köstlich grämlichen Frankenstein-Maske durch die Szene. Erschütternd das Porträtfoto von ihm im Programmheft des Residenztheaters. Seine schmalen Züge lassen ihn kaum wiedererkennen. Der schmerzvoll leidende Blick trifft einen bis ins Mark. Die Abendzeitung befand schlicht aber ergreifend, dass bei diesem Theaterjux möglicherweise die zu erarbeitenden Dimensionen am besten von Karl Obermeier gezeigt wurden. Doch der erlebte die letzte Vorstellung von Arsen und Spitzenhäubchen nicht mehr. Karl Obermeier starb am 3. Juni 1985, fast ein Jahr genau nach der Premiere des Stückes, in Heidelberg nach kurzer, schwerer Krankheit an einem Hirntumor. Begraben wurde er auf dem Waldfriedhof in seiner Heimatstadt Freising. Sein Ende kam plötzlich. Neben Arsen und Spitzenhäubchen im Residenztheater brillierte er auch in einem neuen Stück von Gerhard Polt und Hans-Christian Müller, das am 23. März 1985 Premiere feierte. In »Die Exoten« spielte er Benedikt Hofer, einen Hausmeister, der sich um das Penthouse eines Auswärtigen im bayerischen Dorf St. Oed kümmern muss. Norddeutsche und neureiche Sorgen, unterstützt vom örtlichen Bauunternehmer Michael Berzelmeier, Gerhard Polt, und dem korrupten Bürgermeister Alfons Schlucker, Toni Berger, für den Ausverkauf des schmucken Alpendörfchens und damit der Heimat. Nicht nur das, sie übernehmen die Macht. Die alteingesessenen Dorfbewohner werden zu in Loden und Tracht gewandeten Exoten. Vor einer Vorstellung dieser stets ausverkauften Inszenierung erhielt Regisseur Hans-Christian Müller einen Anruf von Frank Baumbauer, dem damaligen Intendanten des Bayerischen Staatsschauspiels. Obermeier sei in einer U-Bahn-Treppe zusammengebrochen. Er, Müller, solle nun bitte mit dem Textbuch in der Hand in der Abendvorstellung den Hausmeister geben. Das ist beim Theater keine Seltenheit, aber Müller wusste um Obermeiers Bühnenpräsenz. An diesem Abend gaben Gerhard Polt und die Biermüselblosen als Ersatz für die ausgefallenen Exoten eine Sondervorstellung. Am nächsten Tag wurde Hans-Christian Müller von Frank Baumbauer in die wahren Hintergründe von Obermeiers Zusammenbruch eingeweiht. Die Produktion musste natürlich weiterspielen. Aber Hans Brenner weigerte sich, den Part von Karl Obermeier zu übernehmen. Er war regelrecht wütend, dass man gewissermaßen die Pfründe bereits aufteile, obwohl Obermeier noch lebe. Letztendlich übernahm dann Fred Stillkraut die Hausmeisterrolle. Ins bereits gedruckte Programmheft wurde ein Blatt mit der neuen Besetzungsliste gelegt. Die Welt drehte sich weiter. An Karl Obermeyers Beerdigung nahmen rund 3000 Menschen teil. Die Biermöselblosen spielte, es wurden viele Reden gehalten. Aber ließ sich dieser Verlust überhaupt in Worte fassen? Weiterleben. Auch die Erstausstrahlung der von Axel Corti verfilmten Erzählung von Franz Werfel, eine blassblaue Frauenschrift am 29. April 1989, erlebte Karl Obermeyer nicht mehr. Sein Auftritt war hier ebenfalls kurz. Mit nach hinten gegeltem Haar und einem etwas an Hitler erinnernden Schnurrbart spielt er einen Reisenden, der 1936 in einem Zug nach Italien den opportunistischen, durch Heirat in bessere Kreise aufgestiegenen Beamten Leonidas Tachezzi, dargestellt von Friedrich von Thun, in ein Gespräch verwickeln möchte. Anfangs durchschaut man diesen Reisenden nicht und Tachezzi geht auch gar nicht auf ihn ein, lächelt ihn nur unverbindlich freundlich an. Schließlich entpuppt er sich aber als Austrofaschist, der den italienischen Diktator Mussolini bewundert, sich aber gleichzeitig fragt, wie es dazu kommen kann, dass ausgerechnet in Italien so ein großes Werk wie der Faschismus entstehen konnte. Und da ist er dann wieder, dieser unvergleichliche obermeyersche Blick, den er der namenlosen Figur schenkt. Angewidert, geradezu hasserfüllt fixiert er sein Gegenüber, den Repräsentanten eines ihm so verhassten Systems, der gesellschaftlich aber genau dort steht, wo der Faschist hinzugelangen sucht, nämlich nach oben, ganz nach oben. Durch Obermeyers prägnantes Spiel erhält die Figur, trotz und gerade wegen ihrer Anonymität, einen geradezu beispielhaften Charakter, spiegelt sie ein Gesellschaftsverständnis, das mit seiner ideologischen Gesinnung, mit seinem Antisemitismus am Ende für den Mord an Millionen Menschen verantwortlich sein sollte. Diese wenigen Augenblicke zwischen Obermeyer und Thun sind meisterhaft. Meisterhaft in einem meisterhaften Film, den man getrost als eine der besten Literaturverfilmungen der letzten 50 Jahre bezeichnen kann. Gut ein Jahr nach Karl Obermeyers Tod war er 1986 in der ARD in seiner letzten Rolle zu sehen, wieder in einer Serie von Helmut Dietl. In Kirroyal spielte er einen katholischen Priester bei einer Beerdigung. Nie zuvor hatte er einen Geistlichen gespielt und nun ausgerechnet kurz vor seinem Tod. In den folgenden Jahren blieb Karl Obermeyer auf dem Bildschirm präsent. Die vielen Wiederholungen, in denen er zu sehen war, konnten den Eindruck hinterlassen, dass er ein weiterhin gut beschäftigter Schauspieler war. Doch der Schock über seinen frühen Tod mit gerade einmal 54 Jahren saß tief. Ein furchtbarer Schlag, bekannte Helmut Fischer und fügte hinzu, Karl Obermeyer ist als Volksschauspieler nicht zu ersetzen. Er war doch noch voller Schaffenskraft. Er war so sehr interessiert an allem wirklich Bayerischen, nicht an den Folkloregeschichten. Auch als Freund wird er mir fehlen. Wenn er irgendwo auftauchte, dann war doch immer sofort eine super Stimmung da. Aber auch einem Produzenten wie Helmut Ringelmann erschütterte der plötzliche, unerwartete Tod Karl Obermeyers. Sein plötzlicher Tod löste in der Firma eine Schockwelle aus. Ich erinnere mich an Worte wie Katastrophe und unersetzlich. Und bei einem Produzenten wie Helmut Ringelmann kann man davon ausgehen, dass er auch wirklich meinte, was er sagte, erinnerte sich Drehbuchautor Albert Sandner später. Michaela May, die mit ihm in Münchner Geschichten und kurz auch im Monaco-Franzi zusammengearbeitet hatte, sagte damals, er war so humorvoll, so ehrlich, so echt. Er hatte so viel Scharfsinn für Szenen, für die kleinsten Momente. Nie werde ich vergessen, wie oft ich mit ihm gelacht habe. Aber er hatte auch eine gerechte Bosheit, einen kritischen Scharfsinn. Gerhard Polt, der in zwei Sketchen in Fast wie im richtigen Leben mit Obermeyer zusammengespielt hatte, stellte tief betroffen fest, es ist so schwer, da was zu sagen. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich bin einfach traurig. Wir haben alle gewusst, dass er schwer krank war, aber das haben wir nicht geahnt. Für Gustl Beierhammer, der Obermeyer immer bewundert hatte, stand fest. Er spielte so unverfälscht bajuwarisch. Das hat uns allen sehr imponiert. Mein Gott, viel zu früh ist er gestorben. Der Kabarettist Helmut Ruge empfand Obermeyer als einen grantelnden Typ mit Herz. Ein bisschen zynisch und immer gut gelaunt. Aber es waren nicht nur die Kollegen, die ihn zu würdigen verstanden. Bemerkenswert ist, dass eben nicht die Süddeutsche Zeitung, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Nachruf sein Können besonders hervorhob. Ein kantiger Bayernschädel und Grandler von Gnaden, kundig in der Partitur der Knurrtöne und der stummen Abwehr wie selten einer, lief dieser aus dem oberbayerischen Freising stammende Darsteller im Fernsehen häufig Gefahr, sich einer eilfertigen Typisierung zu ergeben. Dabei war er im Grunde kein Mann der derben Wirkungen, kein Polterer. Es sind die scheinbar unscheinbaren Äußerungen, in denen jener Widerspruchsgeist glimmt, der den sogenannten kleinen Leuten, denen Obermeyers Zuneigung galt, ihre stille Größe zumisst. Aber wie ist es heute? Viele Schauspieler seiner Zeit, oft in viel größeren und vor allem internationalen Produktionen wie beispielsweise Martin Held, Hannes Messmer oder Horst Frank, sind heute nur noch wenigen geläufig. Wie schnell großartige Schauspieler vergessen werden, hat auch Mario Adorf festgestellt. Wer kennt heute noch Martin Held, mit dem ich einst gearbeitet habe, oder wer spricht noch von O.E. Hasse? Ein bisschen Ruhm hat man aber noch, sodass einige Filme noch gesehen werden. Aber irgendwann geraten auch die mehr und mehr in Vergessenheit. Als Michaela May im Sommer 2019 nach ihren Erinnerungen an Karl Obermeyer befragt wurde, stellte sie ein bisschen melancholisch fest, wer ist denn heute so wie der Karl? Wer kommt so uneitel daher, immer mit dieser gleichbleibenden Freundlichkeit und diesem enormen Können? Sie nannte verschiedene Namen, sagte aber im gleichen Atemzug, dass der es nicht sei, stellte dann jedoch kurz fest, am ehesten vielleicht Elmar Wepper, obwohl der ein ganz anderer Typ ist. Gerade als der Autor diese Zeilen schrieb, überkam ihn selbst eine Melancholie. Die Frage, ob Karl Obermeyers früher Tod, der vor allem ein abrupter war und für nicht wenige auf dem Höhepunkt seiner Karriere, seinem schauspielerischen Dasein ein Ende setzte, aus ihm schlussendlich einen Unvollendeten gemacht hat, bleibt unbeantwortbar. In der Fantasie sieht man Karl Obermeyer in vielen weiteren Rollen vor sich, die er alle nicht mehr spielen konnte. Er hätte in Serien wie Die Hausmeisterin oder Irgendwie und sowieso oder aber auch in den frühen Folgen von München 7 mit Sicherheit einen adäquaten Platz gehabt. Oder wäre er gar endlich und gerechterweise zu einer eigenen Serie mit ihm als Hauptdarsteller gelangt? Auch weitere große Rollen auf der Bühne hätte man dem ewigen Nebendarsteller gewünscht. Aus alledem wurde nichts. Und dennoch ist es irgendwie ein Trost, Karl Obermeyers Gesicht auf einem T-Shirt wiederzufinden oder einem Wiesenbierkrug, entworfen von Karikaturist Bernhard Prinz. Seine Schauspielkunst hat die Person Karl Obermeyer bisher um mehr als 3 Jahrzehnte überlebt. Da hat sich vieles erhalten. Obermeyer selber war übrigens selbst ein großer Erhalter und Freund des Bewahrens, nicht nur einer vom Aussterben bedrohten Sprache. Er sammelte manisch die Devotionalien der Vergangenheit, wie sich Weggefährten erinnern. Oft war es Besteck oder altes Glas. Rund 3,5 Jahrzehnte nach seinem Tod lässt sich die ganze Kunst seines Könnens und die Tiefenschärfe seiner dargestellten Charaktere in den sozialen Medien entdecken. Wer sich mit Karl Obermeyer beschäftigt, erhält nonchalant immer wieder großartige Einladungen. Einladungen, zum Beispiel Ludwig Thoma oder eine Carla Maria Heim neu zu entdecken, einen Georg Query oder eine Marie-Louise Fleißer zu lesen und sich vielleicht ein Stück wie Der starke Stamm auf der Bühne anzusehen. Und genauso seine Filme. Karl Obermeyers Arbeit ist immer eine große Entdeckung wert. Schlussendlich kann man durch die vielen oft grandiosen Rollen von Karl Obermeyer einiges über den bayerischen Privatanarchismus der Grandler erfahren und lernen. Etwas, was diese Biografie, wenn man so will, auch als faszinierenden Subtext in sich trägt, ist die besondere Eigenschaft von Karl Obermeyer. Man möchte fast sagen, sein geradezu psychologisch motiviertes Genie gegen alle Widerstände, gegen alle Ablehnung, gegen alle Verneinung an sich zu glauben, um das Talent, das man in sich spürt, zur Entfaltung zu bringen. Seine innere Haltung war eine gänzlich andere als die, die dem Charakter seiner Rollen zugrunde lag. Er war ein stiller Meister, ein stiller, großer Meister.